er einfach Neues schöpft. Und wenn wir denken, alles ist am Ende, ja, dann hat er immer noch die Chancen. Und was wir herausstellen wollten, ist, dass wenn wir sagen, wir können nicht mehr, dass dann dieser Jesus in uns sagt, aber ich kann. Und dass wir diesem Jesus in uns die Chance geben, zu wirken. Ja, das ist jetzt keine richtige Predigt, sondern fast so ein Teil vom Seminar, so eine Zusammenfassung. Und Moment, Schatzi. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben alles durch, ne? Einschließlich der Kleidergrößen haben wir auch alle durch. Und Verliebtsein, Verlobung, Heirat, Kinder, Krise, Ehebruch, Scheidungsklage, Bekehrung, Neuanfang, Aufarbeitung dieser ganzen Verletzungen, dann Vergebung war ein wichtiges Thema, das war gestern Abend noch zum Schluss das Thema Vergebung, Lebensstil, Vergebung. Elke ist da viel, viel weiter wie ich und ich war immer der Aggressor, sie hat mir meistens vergeben. Ja, um dann hineinzuwachsen in Versöhnung, in Wertschätzung, Achtung und Respekt, Harmonie, Stabilität bis hin zu einem neuen Lebens- und Liebesgefühl. Und die Frage ist ja, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin? Was macht eine Ehe eigentlich stabil? Was macht sie kostbar? Und da wollen wir so ein paar Punkte einfach rauspicken, was einfach wichtige Säulen sind, ja, in diesem Ehehaus. Säulen, die letztlich tragen. Es müssen nicht alle gleich stark sein, aber es müssen mindestens 2, 3 stabile Säulen da sein, die dieses ganze Ehehaus tragen und ihm Stabilität geben. Okay, Bärchen erzählte, wie man zum Minus zum Plus kommt.
Ja, zunächst möchte ich euch erstmal begrüßen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Der Rainer hat vergessen zu sagen, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter runter machen, ne? Ja, der Rainer hat vergessen zu sagen, dass wir auch noch 3 erwachsene Söhne haben, die sind alle 3 verheiratet.
Stimmt, ja.
Und die 2 Ältesten, die haben jeweils 3 Kinder, also wir haben 6 Enkelkinder und das ist wirklich auch ein Schatz und ein Reichtum. Die Ute hat gerade gesagt, unsere Schätze, unsere Kinder, ja. Und Familie ist wirklich, hat einen absolut hohen Wert. Es gibt keine Alternative zur Ehe und Familie. Und das angesichts der vielen Single-Haushalte. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert, weil Gott will ja nicht, dass wir alleine sind, sondern er hat uns ein Gegenüber geschaffen. Ja? Und aus unserer Geschichte heraus machen wir diese Ehearbeit. Wir glauben, dass das unsere Berufung ist. Wir freuen uns total, hier zu sein. Ja, und ich sehe auch viele Ehepaare oder welche, die es noch werden wollen. Ich sehe viele junge Leute. Und so freuen wir uns. Als ich jetzt hier stand im Lobpreis, da habe ich den Heiligen Geist gespürt. Das spürt man nicht unbedingt überall, ja. Und ich habe gedacht, Herr, welch ein Vorrecht. Ich bin hier in Laupheim, ganz weit weg von Düsseldorf. Wir kommen nämlich aus Düsseldorf, ja. Und hier hat Gott ein Volk in dieser Stadt, ja. Und Menschen, die ihn lieben. Und das Begeisternde für mich ist, da gibt es gar keine Barrieren. Wir sind alle Kinder an einem Leib, ja. Und deswegen, ich finde das so schön und ich segne euch in seinem Namen. So, und jetzt komme ich zu dem, was der Rainer gesagt hat, nämlich wie wir vom Minus zum Plus kommen. Wenn wir heiraten, dann heiraten wir ja meistens, weil der Himmel voller Geigen ist und weil ich denke, das ist der Traumprinz. Ja, der wird alle meine Wünsche erfüllen, der wird mir jeden Wunsch von den Augen ablesen, der wird alle meine Bedürfnisse erfüllen. Und während ich das sage, werdet ihr hoffentlich merken, dass der das nicht kann. Ja. Das kann nämlich eigentlich nur der liebe Gott, ja. Aber das merken wir wahrscheinlich erst viel später, nämlich dann, wenn wir spüren, da ist Mangel, ja. Und dann fragen wir uns, wohin sollen wir denn gehen, ja. Und hoffentlich lernen wir es dann, zu Gott zu gehen. Und das ist auch immer wieder unsere Botschaft, ja. Bei allem, bei allem, was wir jetzt sagen, ja, so alle Tipps und Ratschläge, die wir geben, uns beide ist es am allerwichtigsten, dass ihr wisst, ohne Gott geht gar nichts, ja. Er ist das Bindeglied, ja. Er ist der Dritte im Bunde. Und wenn ich nicht gelernt habe, mit Gott zu leben, in meinem täglichen Leben und vor allen Dingen auch in meiner Ehe, dann wird es schwierig, weil es wird niemals, ja, Ehen werden vielleicht im siebten Himmel geschlossen, ja, aber wir müssen es auf der Erde leben, ja. Und deswegen müssen wir alle, wenn wir dann geheiratet haben oder so einen Partner haben, von dem wir noch denken, er ist der Traumprinz oder die Traumprinzessin, dann müssen wir sie leider sterben lassen, weil die gibt es nämlich nur im Märchen. Ja. Wir sind nämlich alles Menschen mit positiven und negativen Seiten einer Persönlichkeit. Falls jemand das anders sieht, darf er gerne aufstehen und sagen, ich habe nur positive Seiten. Ja? Wenn ich aber allerdings meinen Fokus auf die Schwächen meines Partners richte, dann wird sich dieser Bereich unweigerlich vergrößern. Ja? Wenn ich mich, ich sage immer, wenn ich mich 14 Tage mit den negativen Seiten meines Partners beschäftige, dann werde ich mich auf jeden Fall nicht mehr so gut fühlen. Ja, er hat einige davon. Ja? Und vielleicht denke ich dann auch schon mal an Rückzug oder an Auszug. Ja? Also ist das völlig kontraproduktiv. Ja? Sondern ich muss diese positiven Seiten meines Partners im Fokus haben. Vielleicht schreibe ich sie auch auf, lese mir das ab und zu durch, besonders dann, wenn er mich mal gerade wieder geärgert hat. Ja? Und dann, ja, und deswegen nehmt diese Brille ab und ändert eure Blickrichtung, ja. Ja, und hört auf den Schwächen eures Partners herumzureiten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder gelesen habt. Dieses Buch ist in aller Munde, die 5 Sprachen der Liebe. Da wird zum Beispiel behauptet, dass 80% aller Männer die Liebessprache Lob und Anerkennung haben. Also ihr lieben Frauen, lobt euren Mann. Ja? Der kann das hören bis zum Abwinken.
Das kann ich bestätigen. Bei mir ist das auch so. Ja, Kritik nehmen wir ja sehr schwer, ja, und es braucht 3 bis 4 Ermutigungen, um eine Kritik auszumerzen, ja. Okay, der nächste Punkt wäre, nimm deinen Ehemann oder deine Ehefrau, wir duzen euch jetzt einfach, habt ihr schon gemerkt, ja, ohne euch zu fragen, ich hoffe, das ist okay. Wir können euch nachher wieder siezen sofort, nach dem Gottesdienst. Ja. Der nächste Punkt wäre, nimm deinen Partner brutto an. Und das hört sich so leicht an, ja, Bruttoannahme. Und diese bedingungslose Annahme, dass ich meinen Partner mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen annehme, ist also eigentlich eine Grundvoraussetzung, ja, für ein entspanntes, glückliches Leben. Und Annahme ist ja ein Grundbedürfnis. Mir fällt da so ein Lied ein, so ein Kinderlied, da heißt es ja, wenn einer sagt, ich mag dich gern, ich finde dich ehrlich gut, dann kriege ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. Und das brauchen wir manchmal, ja. Wir müssen manchmal wieder ein bisschen Mut bekommen. Gott spricht uns ständig Mut zu, ja. Und deswegen ist diese Annahme, die ich spüre, ja, die verleiht mir Flügel. Ich habe mir gedacht, diese Annahme, wenn das ein Grundbedürfnis ist, ja, dann gehen wir vielleicht mal ein ganz klein bisschen auf Bedürfnisse ein. Bedürfnisse, das klingt ja schon ein bisschen nach Bedürftigkeit, ja. Wer ist denn schon gern bedürftig? Ja, wir wollen ja alle stark und groß sein und fit sein, ja. Keiner möchte gern als bedürftig erscheinen. Und interessant ist, wir sagen in unseren Seminaren, Wünsche muss man nicht unbedingt erfüllen, Bedürfnisse schon. Und diese materiellen Dinge stillen letztendlich auch nicht die Bedürfnisse meiner Seele. Das kann ich so Löcher mit stopfen, ja, das ist kurzfristig hilft das, aber die eigentlichen Bedürfnisse meiner Seele erfüllt das nicht. Die Frage ist also, was brauchst du als Mann und was brauchst du als Frau, um dich in deiner Ehe wohlzufühlen? Und und wir erleben das manchmal, dass also Frauen vor allen Dingen, ja, die Bedürfnisse aller in ihrer Familie kennen, ja, des Mannes, der Kinder und so weiter, nur manchmal ihre eigenen nicht. Und ihr kennt vielleicht diese Bedürfnispyramide, die der Psychologe Maslow entwickelt hat. Der hat eine Pyramide entwickelt, ja, und die unterste Ebene dieser Pyramide, das sind die körperlichen Bedürfnisse, ja. Schlafen, essen, trinken. Die zweite Ebene ist das Sicherheitsbedürfnis. Und darauf in der Mitte ist dieses Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe und nach Zugehörigkeit, nach Geborgenheit. Und wenn da Mangel ist, ja, in diesem Bereich, ja, dann werden wir immer das Gefühl haben, ja, dass der andere mich nicht ganz liebt, dass mir irgendetwas fehlt. Auf diese Annahme kommt Wertschätzung. Ich kann mir keinen Wert selber zusprechen. Ich kann nicht sagen, einer, super, das hast du super gemacht, Junge, toll, du bist ein toller Kerl, ja. Das wäre total albern, ja. Sondern Wert wird mir von außen vermittelt. Ja, den brauche ich von außen, ja. Und das, damit ich weiß, wie viel bin ich wert. Das ist die Frage, die dahinter steckt, ja. Wie viel bin ich wert? Und die Spitze von dieser Pyramide ist die Selbstentfaltung, ja. Dass ich meine Persönlichkeit selbst entfalten kann. Dass ich also selbst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja, irgendwie nochmal mir was Neues vornehme, nochmal irgendwie eine Ausbildung mache oder etwas vervollständige, was ich früher immer machen wollte. Und das ist toll. Okay, und diese Dinge, wenn wir die runterbrechen, ja, auf Ehe, dann würde das heißen, dass, ja, diese Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, Trinken und so weiter, das haben wir ja alles, ne? Sauerstoff haben wir alles, ne? Ist gar kein Thema mehr. Die zweite Ebene, das ist schon schwieriger. Ja? Jeder Mensch bemüht sich um Sicherheit. Und wir treffen manchmal in der Eheberatung Menschen, die sind total verunsichert. Ja? Weil sie nicht mehr wissen, liebt der andere mich noch, hält er zu mir, steht er zu mir oder verlässt er uns. Und ja, diese Häuser und Decken über dem Kopf im Krieg, das haben wir nicht mehr, diese Unsicherheit des Krieges, aber es gibt andere Unsicherheiten in der Beziehung. Und da müssen wir darauf achten. Und für Ehe heißt das, ja, dass ich mich auf den anderen verlassen kann. Der Ehebund der Sicherheit, ja, dass ich weiß, der andere steht zu mir, er ist treu, er hält sein Versprechen. Die dritte Ebene, das ist also praktisch dann, also Annahme, die Zugehörigkeit, ja. Dazu gehört das Verlangen nach liebevollen Beziehungen. Und wenn wir das auf die Ehe runterbrechen, dann heißt das, ich möchte mich zugehörig fühlen in der Beziehung. Ich möchte in der Mitte stehen und nicht am Rand. Und viele fühlen sich manchmal in der Ehebeziehung so am Rand, ja. Ja, und das vierte, jeder möchte sein Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllt haben. Das bedeutet, dass ich als wertvolle Person wahrgenommen werde und dass der andere mir das auch spiegelt. Ich habe in diesen vielen Jahren, ja, in den ersten 10 Jahren Elke immer mehr abgelehnt, ja, habe sie gehasst, hätte sie fast ermordet. Und dann habe ich ja Jesus kennengelernt, eine große Wende in meinem Leben. Und dann habe ich Jesus mir gezeigt, ja, was für einen Schatz er mir an meine Seite gestellt hat. Ja, was für eine tolle Ergänzung er mir mit ihr gegeben hat. Und in Sprüche, da heißt es, Sprüche 19, Vers weiß ich nicht, aber Hab und Gut kann man von seinen Eltern erben, aber eine tüchtige Frau ist ein Gnadengeschenk vom Herrn. Und so habe ich sie auch angenommen, als mein Gnadengeschenk. Ich sage das manchmal zu ihr, guck mal her, mein kleines Gnadengeschenk.
Das sollte eigentlich ich sagen, Schatz.
Ach so, okay. Gut, also ich will ja nicht so drauf rumreiten, auf diesen Bedürfnissen, aber was einfach Fakt ist, ja, dass wir diese Dinge, uns mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen. Was braucht der andere? Und dazu muss ich reden, ja. Ich muss dem anderen sagen können, hör mal, ich hätte mal gerne, ja, dass du mich in den Arm nimmst, ja. Oder, ja, Blumen und so weiter, ja. Alle diese äußeren Zeichen, die wichtig sind. Okay.
Ja, Rainer hat das ja schon gesagt, dass die große Wende in unserem Leben, also wir haben aus Liebe geheiratet, aber dann im Laufe der Zeit wurde da immer weniger draus. Und ich habe mich gefragt, woran mag das denn wohl liegen? Ja, also das ging dann so weit, dass mein Mann fremdgegangen ist und dass wir letztlich vor dem Scheidungsanwalt standen. Und er hat die Klage auf religiösen Wahn gegründet, weil ich nämlich in der Zwischenzeit gläubig geworden bin. Ja. Und ich habe mich, das habe ich aber auch erst viel später gescheckt, ja, mich gefragt, woran hat er denn gelegen, denn ich war doch angeblich seine Traumfrau, ja. Und da spielt der Familienhintergrund eine ganz, ganz große Rolle. Denn wenn wir heiraten, dann haben wir ja alle schon eine Geschichte. Ja, wir kommen aus irgendeinem Familienhintergrund. Und ohne Verletzungen geht es nirgendwo ab. Und diese Verletzungen in unseren Familien, in unseren Herkunftsfamilien, die produzieren kleine Mangellöcher. Oder je nachdem, was da passiert, ist auch große Mangellöcher. Ja. Und diese Mangellöcher, die versuchen wir immer wieder zu stopfen. Und Rainer hat das ja schon gesagt, wir versuchen das mit Dingen, die uns nicht wirklich sättigen. Und erst wenn wir Gott kennenlernen, dann ist es möglich, diese Mangellöcher, die wir alle haben, zu stopfen. In der Bibel heißt es ja auch, er füllt unseren Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und von daher ist es ja auch völlig klar, dass das ein anderer Mensch nicht wirklich kann. Ja, der kann gut zu mir sein, aber er kann meine tiefsten, innersten Bedürfnisse, die kann er nicht erfüllen. Ja, aber Gott kann das. Ja, und so kam dann also unsere Wende. Ich bin gläubig geworden, er ist mit Verzögerung von 2 Jahren auch gläubig geworden. Und das war wirklich eine Kehrtwende um 180 Grad. Dieses Fundament, ich habe heute etwas vom Fundament gehört, dieses Fundament Jesus Christus, das hatten wir dann beide und darauf konnten wir aufbauen. Da hat dann Annahme, Respekt, Achtung, Wertschätzung stattgefunden und das waren dann Begriffe, die in unserer Ehe immer mehr zum Tragen kamen. Und Rainer hat diese Bibelstelle ja schon zitiert mit dem Gnadengeschenk, ja, wer Haus und Besitz kann man von seinen Eltern erben, aber eine vernünftige Frau schenkt nur Gott der Herr. Ja, ist das nicht toll? Oder wer eine tüchtige Frau gefunden hat, der hat ein Gnadengeschenk vom Herrn erhalten. Und deswegen sagt er auch ab und zu, komm mal her, mein Gnadengeschenk. Ja. Und das Beste war, dass er nicht nur gelabert hat, sondern dass er das tatsächlich auch so gemeint hat. Ja. Unsere Sprache, die veränderte sich mit der Zeit immer mehr. Ja. Wir haben das dann schon gar nicht mehr gemerkt, aber unsere Umwelt hat das gemerkt und hat gesagt, ihr beide geht immer so liebevoll miteinander um. Ja? Achtet mal auf eure Sprache. Ja? Wir haben keine Du-Botschaften. Wir haben gelernt, keine Du-Botschaften mehr zu sagen. Du machst immer, du bist wie dein Vater, du bist wie deine Mutter. Ja? Du. Ja? Und sondern wir haben gesagt, ich möchte, ich bleib bei euch. Ja? Ich möchte, denn die Bitte weist der Liebe den Weg, ja? und nicht die Forderung. Ja? Und so gab es viele aufbauende Worte. Wir lernten wieder ganz neu auszusprechen, ja, ich liebe dich, ja, schön, dass es dich gibt, schön, dass du an meiner Seite bist, ich brauche dich, danke, dass du mich unterstützt, danke, dass du an mich glaubst. Und da könnt ihr ja selber mal drüber nachdenken, wann habt ihr das eurem Partner, diejenigen, die schon länger verheiratet sind, das letzte Mal gesagt, ich liebe dich, ja. Vielleicht sagen manche ja am Anfang, als ich geheiratet habe, habe ich das gesagt, aber danach nicht mehr, ja. Das könnt ihr jetzt alle, ja, eben, und wenn sich nichts ändert, bleibt das so, ne? Ja, aber Frauen lieben das, ne? Ich frage ganz oft den Rainer, ich sage, Schatzi, warum liebst du mich, ne? Und dann, mein Bärchen ist dann so geduldig, das ist übrigens unser Kosename, Bär und Bärchen. Und dann umgekehrt, Bär, Bärchen, ne? Wenn er zu mir Elke sagt, das ist schon etwas kritisch, ja? Und wobei ich dann auch immer sage, also er hatte zwischendurch auch mal versucht mit diesem liebreizenden Reh und mit der anmutigen Gazelle, aber das ist ihm nicht wirklich geglückt und dann ist er wieder in Bärchen verfallen und deswegen hatte ich auch zeitlebens Probleme mit meiner Figur. Weil das Wunder liegt ja in unserem Munde, ne? Hätte er das mal weiter gesagt mit dem liebreizenden Reh. Okay. Ja, und wenn ich ihn dann frage, warum liebst du mich, ja, dann zählt er das alles auf. Und das finde ich so süß. Ich habe das ja alles schon 100 Mal gehört, aber es tut mir einfach so gut, ja. Ja, und plötzlich war ich für Rainer eben wieder wertvoll und ich habe vor Gott, ich sage das extra vor Gott, ja, war ich in dieser Prioritätenliste, kam ich dann direkt danach. Und die Frage ist ja auch an euch, ja, wo steht dein Partner in deiner Prioritätenliste, ja? Steht er vielleicht noch vor Gott oder steht er ganz weit da hinten, ja? Vielleicht kommt dazwischen noch Gemeinde und Beruf und vielleicht Freunde, keine Ahnung, ja? Apropos Prioritätenliste. Durch unsere Geschichte bin ich natürlich durch viele Prozesse gegangen. Eine Sache war, dass ich sehr co-abhängig war. Ich habe gedacht, wenn dieser Mann mich verlässt, dann höre ich auf zu leben. Ich höre auf zu atmen. Wer bin ich denn dann noch? Ja? Also ich habe meinen Wert aus von ihm rausgezogen, ja, er war immer der Schönere in unserer Beziehung, ja, habe ich zumindest so empfunden, ja, und Gott hat mich gelehrt, ja, und irgendwann war ich an einem Punkt, alles eine lange Geschichte, wo ich Jesus den ersten Platz in meinem Leben gegeben habe, und ganz ehrlich, ihr Lieben, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Es hat mich unabhängig gemacht von Menschen, unabhängig von meinem Mann, unabhängig von seinen Launen. Ja, wenn er heute schlechte Laune hat, dann verlasse ich das Zimmer, soll er weiter brummig sein, aber ohne mich. Ja, und ich bin auch nicht abhängig von seiner geistlichen Entwicklung. Wenn er morgen sagt, ich gehe nicht mehr in Gottesdienst, finde ich sehr schade, macht mich traurig, aber ich werde weitergehen. Ja. Und denkt bitte darüber nach, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr dieses Gefühl habt, ich habe Menschenfurcht oder ich bin co-abhängig von meinem Mann, ich tue alles, nur um ihn glücklich zu machen. Ich weiß, dahinter steht immer eine Geschichte, ja, immer Festlegung aus unserer Vergangenheit. Ich hatte so eine Festlegung, die war, ich wollte die Welt zum Lächeln bringen. Ja. Und wenn ich so eine Festlegung habe, dann werde ich alles tun, um die Menschen zum Lächeln zu bringen, ja, über meine Bedürfnisse hinaus. Wenn dann der Gemeindeleiter sagt oder die Pastorenfrau, wer von euch kann gar einen Kuchen backen? Dann habe ich mich gemeldet. Soll ich 2 oder 3 backen? Ja. Okay. Anselm Grün nennt das Wertschöpfung durch Wertschätzung. Ja? Und ich, also nochmal, das finde ich ein guter Satz, er nennt es Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das heißt, wenn ich anfange, meinen Partner wertzuschätzen, ja, oder auch andere Menschen wertzuschätzen, ja, dann erlebe ich so etwas wie Wertschöpfung. Ja?
Dann vermehrt sich das.
Ja? Ich hatte zum Beispiel einmal die Gelegenheit, oder das letzte Mal die Gelegenheit, mit der letzten Freundin meines Mannes zu telefonieren. Und sie hat zu mir gesagt, ja, Sie haben ja Ihren Mann auch jahrelang vernachlässigt. Daraufhin habe ich den Hörer aufgeknallt und habe gedacht, oder gesagt, du blöde Ziege. Ja, du hast ja keine Ahnung. Aber dann habe ich mich gefragt, was macht die denn anders? Ja. Und jetzt, das wisst ihr alle, was die anders macht, die hat gesagt, Rainer, du bist der Schönste, der Beste, der Größte, ja, wie kann deine Frau...
Ich verstehe deine Frau gar nicht.
genau das alles hat sie gesagt, ja, und dann habe ich mich gesehen, ja. Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied von dem Cicero kennt, der hat ja so ein Lied darüber gemacht, ja, bring den Müll raus, zieh die Schuhe aus, ja, pass auf die Kinder auf, etc., ja. Und so war ich auch drauf, ja. Nach 3 Jahren war ich völlig desillusioniert, ja. Ich wusste, das war kein Traumprinz. Und dann habe ich angefangen zu nörgeln. Das können Frauen übrigens sehr gut, ja. Ne? In Sprüche steht, eine nörgelnde Frau ist wie eine ständig tropfende Regenrinne. Und das ist einfach nur ätzend. Manchmal ist das auch ein Geist, so ein Kritikgeist, ja. Und dann muss ich mich im Namen Jesu davon lösen. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Ich nehme einen Schluck Wasser.
Ja, eine weitere Kostbarkeit oder eine weitere sehr wichtige Säule ist Vergebung. Ich habe meine Frau sehr, sehr verletzt in vielen Fällen. Ja, wir haben da am Freitag und gestern davon erzählt. Und das Wichtigste, was uns zusammengehalten hat und was uns immer wieder einen Neuanfang gegeben hat, war Vergebung.
Das Elke, okay, ich habe noch was vergessen. Darf ich das sagen? Weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja? Okay. Genau. Ihr könnt euch ja vorstellen, dadurch, dass ich so viel Ablehnung erfahren habe, ich bin eigentlich gestartet mit einem guten Selbstwertgefühl, von Hause aus. Ja? Aber dadurch, dass ich dann so viel Ablehnung in meinem in meiner Ehe mehr und mehr erlebt habe. Ja, ich konnte machen, was ich wollte. Es war immer nicht gut. Entweder war ich zu dick, meistens war ich zu dick, aber ich war auch schon tatsächlich einmal zu dünn für ihn. Dann war ich zu blond, zu dunkel. Dann hatte ich einen zu kleinen Busen, eine kleine Krampfader in der Kniekehle und so weiter und so fort. Und das war wirklich Stress pur. Ja, und ich wusste jetzt wirklich nicht mehr, was soll ich denn machen? Ja, und ich sage das deshalb, weil es eben auch diese Verunsicherung gibt in unserer heutigen Gesellschaft, besonders bei so jungen Frauen. Ja, ich habe so eine kleine Mädchengruppe, die sind zwischen 13 und 18. Und das 13-jährige Mädchen, das sagt doch tatsächlich zu mir, ich bin viel zu dick. Ja. Und da kriege ich Angst, ja. Dann habe ich Angst, dass die magersüchtig wird, in Bulimie gerät oder sonst irgendwas, ja. Und Gott will, dass du weißt, dass du wertvoll bist, dass du wunderbar bist, dass du kostbar bist, dass du die Krone bist in der Hand deines Schöpfers, ja. Und dass du lernst, dass du zu dir zu stehen. Und er will, dass du um deiner selbst willen geliebt wirst. Merk dir das, ja. Alles andere ist faul. Ja, und so ist es mir ergangen. Ich bin dann eines Tages durch Karstadt gegangen, unten Parfümerieabteilung, kennt ihr alle, die schönsten und schlankesten Frauen. Und ich höre, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Elke, und da kommen immer neue nach. Wenn du damit konkurrieren willst, das macht dich kaputt. Hör es auf. Ja? Was sagt Gott? Ich bin, der ich bin. Ja, so einfach. Ja. Ich stehe dazu, so bin ich. Ja. Und ihr seid alle einzigartig. Niemand auf der Welt ist so wunderbar wie ihr. Ja. Und lasst euch das von niemandem kaputt machen. Und das war auch zum Beispiel so der Anfang einer neuen Entwicklung, wo ich dann auch zu mir stehen konnte und zum Beispiel auch sagen könnte, bis hierhin und nicht weiter. Okay, dann kommt Vergebung.
Ja, das war für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass Elke mir eine Grenze gesetzt hat. Und nachdem ich also dann wieder zurück wollte, hat sie erstmal gesagt, ich will dich gar nicht mehr. Ich glaube dir nicht mehr. Ich glaube dir kein Wort mehr. Und ich möchte meinen Kindern nicht nach einer Woche wieder sagen, er ist wieder weg. Und sie hat mir Bedingungen gestellt, ja, wie das Zusammenleben aussehen könnte oder müsste, wenn ich zurückkomme. Ja, dass ich mit Jesus lebe, dass ich mit in die Gemeinde gehe, dass ich mich auf diesen Jesus einlasse. Ja, und das habe ich getan. Und das war die große Wende in meinem Leben. Ich bin Gott so dankbar, ja, dass er mir so lange hinterhergelaufen ist. Okay, kommen wir zur Vergebung. Ja, manchmal sind es ja nur die Kleinigkeiten, die so nerven und so weiter. Und muss ja nicht immer gleich Ehebruch sein, wie bei uns. Und es gibt so viele kleine Dinge, die sich manchmal anhäufen, ja, bis man sagt, so, jetzt hier und nicht weiter. Und trotzdem bedürfen alle diese Kleinigkeiten auch der Vergebung. Und wir haben das gestern gesagt, es gibt ja so einen Spruch bei Monopoly, ja, gehen Sie nicht ins Gefängnis, gehen Sie zurück auf los. Ja, wir sagen dazu, zurück auf die Nulllinie zu gehen, ja, einen neuen Anfang schaffen. Und wir haben einmal darüber gesprochen und da haben wir das Thema genannt, vergeben muss man nicht können, sondern wollen. Vergebung ist keine Gefühlsentscheidung, sondern Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffe und dann kommen die guten Gefühle hinterher. Und wenn manche sagen, ich kann dem nicht vergeben, ja, dann steht da auch immer so ein bisschen drin, ich will dem nicht vergeben. Und wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, ja, dann muss man sich wiederum fragen, Jesus, was sagst du denn? Und ich glaube, dass Jesus dir immer wieder sagen wird, ja, ich kann aber. Und ich möchte, dass du auch kannst. Mit meiner Hilfe kannst du. Geh den Schritt. Vergebung, haben wir gestern gesagt, ist unilaterale Abrüstung. Einseitige Abrüstung, wobei ich nicht weiß, was der andere daraus macht. Ich lege die Waffen nieder, ich lasse los und ich und die Gegenstrategie, ja, von Anklage ist beten, segnen. Und die Frage ist ja, warum fällt Vergebung so schwer? Und das hören wir ganz oft so manchmal in Gesprächen. Nein, ich vergebe meinem Ex-Mann oder meiner Ex-Frau nicht. Solange ich nicht vergebe, habe ich ihn gleichsam in der Hand. Ja, wie so ein Faustpfand. Ich kann ihn klein halten, ich kann mich vor ihm schützen. Und wir würden nie wieder auf gleicher Höhe stehen, wenn ich ihm jetzt vergebe. Ja? So, aber in dem Zustand der Unvergebenheit übe ich Macht aus. Ich lasse den spüren, du hast mich verletzt und jetzt überleg mal, wie du das wieder hinkriegst. Und warum fällt es so schwer zu begnadigen? Da gibt es ja den Spruch, Rache ist süß. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber bei uns gibt's, ne, Rache ist süß. Ja, gib ihm Saures, ja. Rachegefühle geben Kraft. Sie stärken den Teil in uns, der immer noch unabhängig von Gott weiterkommen möchte. Rache stärkt das Fleisch und nicht den Geist. Und wir haben mal in einem Originalton, hat mal eine Frau gesagt, erst wenn er am Boden liegt, meine Fußgelenke umfasst und um Vergebung bittet, ja, dann überlege ich, ob ich ihm vergebe. Das macht aber das Ausmaß dieser Verletzung auch deutlich, ja. Und was ich auch eben bei mir gemerkt habe, ist, ja, dass ich zum Beispiel dieses Ausmaß meiner Schuld gar nicht richtig erkannt habe. Und das macht einem der Heilige Geist ja dann klar, ja, was ich da angerichtet habe. Der führt mich dann in die Buße, lässt mich sehen, was ich angerichtet habe und wo ich um Vergebung bitten muss. Und das sehen wir manchmal, dass viele gar nicht begriffen haben, ja, wie groß das Ausmaß ist und was Jesus dir vergeben hat. Und erst als der Heilige Geist mir das Ausmaß meiner Sünde deutlich machte, erkannte ich zum Beispiel auch das Ausmaß seiner Gnade an mir. Ja, und da kommen wir eben dann zum nächsten Punkt, das Versöhnung, ja. Wenn ich vergeben habe, ja, dann mündet das eigentlich in Vergebung, wobei Vergebung ein Prozess ist. Das braucht Zeit. Ja, da muss ich Vertrauen wieder aufbauen. Da muss ich wirklich beweisen, dass ich das meine, was ich sage. Ja, und dazu haben wir Zeit gebraucht. Okay. Bärchen. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt.
Genau. Ja, es ihr kennt sicher alle diese Bibelstelle, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ja? Mit dieser Bibelstelle, da hatte ich immer große Probleme. Ich habe gedacht, wie bescheuert muss man denn sein, wenn mich jemand auf die rechte Wange schlägt, dass ich ihm dann gleichzeitig auch die linke hinhalte. Ja? Also diesen absolut demütigen Menschen mag sein, dass er den gibt, ja? Aber ich kenne keinen. Ja? Und dann habe ich eine Predigt zu diesem Thema gehört und die hat mich wirklich fasziniert, ja. Und er hat diese Bibelstelle, der Pastor hat diese Bibelstelle in Verbindung mit Vergebung gebracht. Er hat gesagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt und du ihm vergibst, dann wirst du ihm das nächste Mal, wenn du ihm begegnest, nicht mehr diese Seite zeigen, sondern du wirst ihm deine unverletzte Seite hinhalten, so als wenn nie etwas gewesen ist. Du gehst gar befreit auf ihn zu. Wenn du ihm nicht vergeben hast, dann hältst du ihm diese Seite hin und dann machst du vielleicht so und sagst, Männchen, weißt du noch, ja? Ja, also benimm dich, ja, du hast bei mir verschissen bis in die Steinzeit und zurück, ja, und wenn ich daran denke, dann wird die immer noch ein bisschen rot, ja, aber wenn ich ihm vergeben habe, dann zeige ich ihm meine unverletzte Seite. Ja. Und der Rainer hat vorhin über Buße gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass er Buße getan hat und dass er dieses Ausmaß von Gnade auf einmal erkannt hat. Ja. Aber wir Menschen, und das ist uns auch gestern irgendwie wieder klar geworden, wir machen ja wir haben so eine Reihenfolge. Ich sage jetzt mal, Ehebruch steht da ganz oben. Ja. Und Falschzeugnis reden wieder meinem Nächsten, das steht jetzt da ganz unten, oder? Weiter unten, ja. Aber Gott macht da keinen Unterschied, ja. Sünde ist Sünde. Er weiß zwar, dass vielleicht Ehebruch uns noch mehr belastet, noch schmerzhafter ist, als vielleicht, wenn jemand irgendwas über mich erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht, ja. Obwohl das auch schlimm ist, ja. Aber für Gott ist Sünde Sünde, ja. Und das müssen wir immer wieder bedenken, wenn wir sagen, ja, du bist aber schlechter als ich, ja. Ich. Ne? Und wenn wir beide unser Zeugnis erzählen, und deswegen war mir das gestern auch so wichtig, das nochmal zu sagen, ja, dann kommt das immer so vor, als wenn ich die Heilige bin mit dem Heiligenschein und er das Schwein. Ja? Aber wir sind alle erlösungsbedürftig, heilungsbedürftig und wir alle brauchen Gnade. Ja? Okay. Vergebung ist, glaube ich, das größte Thema in unserer Ehe gewesen. an dem ich geistig gewachsen bin. Ja? Die Welt um mich herum, meine Mutter zum Beispiel oder meine Cousine, die hat gesagt, Elke, mein Kind. Ja, meine Cousine, 6 Jahre älter als ich, ich habe keine Schwester, aber sie war so ungefähr meine Schwester. Und sie sagt, Schätzchen, das wird doch niemals was mehr mit dem. Ja? Der einmal, wenn er einmal so was macht, der macht das immer. Ja? Schmeiß den Typen weg, der taucht doch nichts. Ja? Und wenn ich dann, und das war sehr logisch, ne? Und dann kommt der Heilige Geist und der sagt zu mir, Elke, nicht um seinetwillen, sondern um meinetwillen. Ich bin für diesen Typen ans Kreuz gegangen. Und wenn du mich liebst, ja, dann hilfst du mir, ihn hineinzulieben in das Bild, was ich von ihm habe. Ja? Mitarbeiter Gottes. Ja? Wir denken immer, das findet nur dann statt, wenn wir da Klavier spielen oder wenn wir hier predigen oder wenn wir in der Küche Kaffee kochen. Mitarbeiter Gottes. Einen Menschen hineinzulieben in das Bild, was er von uns hat. Und das gilt nicht nur für Ehepaare, sondern das gilt für jeden Menschen, dem ich begegne. Ja, und nach dieser Entscheidung, dann kann Vertrauen wieder wachsen. Und die Grundlage dazu ist natürlich eine gute Kommunikation. Ja, ich bin für dich und du bist für mich. Und darauf lässt sich sehr, sehr gut aufbauen. Oder sie tut ihm Gutes ihr Leben lang. Und niemals fügt sie ihm Leid zu, steht in Sprüche 31. Und ich sage das immer so, aber es ist wahr. Ich habe schon Männer dabei weinen sehen, ja? Weil sie das Gefühl haben, das passiert aber gar nicht bei uns. Ja? Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Frau wirklich mir Gutes tut und mir niemals Leid zufügt. Ja, ja. Oh, aber auch er gibt sein Eigenleben hin, ja, für seine Frau, er gibt sein Leben hin, wie Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Und das bedeutet, er will auch für sie alles tun. Ja. Und wir beide, wir können uns mittlerweile 100% aufeinander verlassen. Es gibt keine Machtkämpfe mehr. Ja. Das gibt es immer mehr in Ehen und in Beziehungen. Das hängt damit zusammen, dass sich die Zeiten auch ein bisschen verändert haben. Ja. Früher gab es dieses hierarchische Modell. Ja. Da war der Mann oben und die Frau war untertan. Ja. Die hat ja nichts mehr gesagt. Wir hatten einen alten Bruder in der Gemeinde. Wenn seine Frau nur aufgemuckt hat, dann hat er den Finger nach unten getan und hat gesagt, Elsbeth, in die Tiefe. Ja, das ist vorbei, ja. Und die Frauen, die sind heute emanzipiert und die sind gut ausgebildet und die sind, die stehen auf Augenhöhe und das finde ich auch gut, ja. Aber wenn das dann zu einem Machtkampf führt, ja, wenn keiner mehr dem anderen was Gutes tun kann, ja, wenn ich sage, ich habe meinen Teller abgeräumt, da steht deiner, ja, dann nimmt das so extreme Formen an, ja, dass das einfach völlig ungesund ist. Wir propagieren das sich gegenseitig dienende Modell. Was tut unserer Ehe gut? Lass uns darüber reden. Lass uns zusammen einen Konsens finden oder für unsere Familie. Oder was kannst du besser? Manchmal ist es ja auch so, wir leben ja in Ergänzung. Wir sind ja nicht alle gleich. Gott sei Dank nicht, ja. Wir sind völlig unterschiedlich, Mann und Frau und auch in unseren Bedürfnissen und Temperamenten und so weiter. Und wir müssen es lernen, in Ergänzung zu leben. Ich habe das gestern Abend noch so kurz erzählt. Ich habe in unserer Gemeinde 10 Jahre Kinderarbeit gemacht, ja. Und ich bin ein initiativer Typ. Schon mal was gehört von dem DISC-Modell, ja? Okay. Okay, ich darf nicht so viel reden. Und wir hatten immer ganz viel Spaß. Und so die letzten 20 Minuten, da haben wir gesagt, Leute, jetzt müssen wir mal Butter bei den Fische, was machen wir denn als nächstes? Und dann hatten wir eine neue Leiterin, die war gewissenhaft. Die hat als erstes die Uhr auf den Tisch gestellt und hat gesagt, wir haben 5 Tagesordnungspunkte, bis 9:30 haben wir Zeit. Wenn wir das nicht schaffen, vertagen wir den letzten auf das nächste Mal. Und wir haben uns alle angeguckt und haben gedacht, Schluss mit lustig. Ja. Bis wir begriffen haben, dass wir in Ergänzung leben. Und heute schätze ich diese Ergänzung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir in Ergänzung leben. Der eine kann das besser und der andere kann das besser. Okay. Wo war ich denn jetzt? Ja. Wenn jetzt also das gelebte Freundschaft stattfindet, also wenn gute Kommunikation stattfindet, wenn Vertrauen da ist, dann ist gelebte Freundschaft auch nicht mehr weit. Dann ist die Frage, was macht dir Spaß? Was wollen wir gemeinsam unternehmen? Freundschaft gehört zum Beispiel nicht nur an den Anfang einer Beziehung. Ne? Also wenn ich da so ein junges Paar sehe, ich denke, dass die viel Spaß miteinander haben, viel unternehmen, Fahrrad fahren, ja, ich weiß nicht, was so alles machen, viel erzählen, etc. pp. Ja, und wenn wir dann länger verheiratet sind, dann treffen wir uns jeden Abend wo? Vom Fernseher, ja. Und das, Leute, müsst ihr wieder versuchen, ein bisschen zu ändern, ja? Irgendwas miteinander unternehmen, vielleicht einen Eheabend machen, ja? Keine Probleme wälzen, ja? Das kann man andermal machen, ja? Aber was Schönes miteinander machen. Die Schatztruhe füllen, ja? Damit wir wirklich davon profitieren, damit wir uns daran erinnern können, wenn wir alt und grau sind, was wir alles Schönes miteinander gemacht haben, ja? Wenn ich zum Beispiel, Rainer, der ist mit seinen Eltern immer in die Berge gefahren, ja? Ich finde die Berge ätzend, ja, besonders im Sommer, ja, bei 40 Grad im Schatten, ja, im Winter geht das ja alles noch, ja, und ich bin mit meinen Eltern immer ans Meer gefahren, ja, also was war die Lösung am Anfang, wir sind ein Jahr in die Berge gefahren, andere halt ins Meer, als unsere Kinder dann klein waren, hat sich das zu meinen Gunsten gelöst, weil die wollten immer ans Meer, ja, okay, ne, oder wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn er Fußball liebt, mein Mann zum Glück nicht, ja, dann geh aber doch einfach mal mit ihm mit auf den Fußballplatz, ja. Und du, wenn du dir das anguckst, also ich finde, manchmal ist das auch wirklich begeisternd, ja, wenn da so die vielen Männer hinter dem Ball herrennen, ja. Aber wenn sie zum Beispiel den ich liebe Trödelmärkte, ja, aber mein Mann findet das ätzend, ja, dass ich an jedem Stand stehen bleibe. Frauen, die sammeln ja in allererster Linie Eindrücke, ne? Und das kann ich ja auf dem Trödelmarkt total gut. Und er geht dann immer lieb neben mir und er ab und zu smilet er auch. Also er ist völlig nett, ja. Gelernt, alles gelernt.
Wow. Okay, ihr Lieben, wir müssen ein bisschen abkürzen, ja. Die nächsten Punkte, die nächste Säule wäre Offenheit und Ehrlichkeit, dass wir auf so eine Ebene kommen, wo wir uns alles sagen, wo wir keine Geheimnisse mehr für uns haben, wo wir unsere Herzenstüre aufmachen und wo wir den anderen reinschauen lassen, ja, und sagen, so bin ich, ja, und ja, das habe ich, das kann ich dir geben, mehr nicht. Und auf dieser Ebene, zu dieser Ebene sind wir gekommen und das ist sehr entspannt, ja. Und ja, was eine weitere Säule ist, das war gestern Nachmittag unser Thema, ist eine erfüllte Sexualität. Ja, und ich habe da so eine Schweizer Autorin und Psychologin zitiert, die sagt, also Sexualität ist nicht der Hauptbestandteil der Ehe, aber ein wichtiger Aspekt. Und was sie herausgearbeitet hat, dass Sexualität ein sehr genauer Gradmesser ist dafür, wie es um die Liebe zwischen zwei erwachsenen Menschen steht. Ja, und das finde ich, Sexualität macht nicht das Wetter, zeigt es aber an. Ja, so könnte man das umdeuten. Ne? Okay, ich wollte zum Abschluss einfach mal noch so ein Refrain hier reinbringen. Es gibt ja von Reinhard May, der ist ja, die jungen Leute kennen ihn gar nicht mehr, aber das war so ein Liedmacher, so hießen die früher, ein Liedermacher. Und der hat ein Lied herausgebracht, das heißt Ich liebe dich. Haben wir jetzt auch gar nicht die Zeit, das anzuspielen, aber was mir bei diesem Lied total gefällt, das ist dieser Refrain. Und in diesem Refrain, da heißt es, ich liebe dich, ich brauche dich, ich baue auf dich, ich traue auf dich, wollte nicht leben ohne dich, ich liebe dich. Und das ist sehr interessant, ja. Das ist wie so eine Treppe eigentlich, ja, wo man so hoch geht. Und ich weiß noch, das erste Mal, bis ich zu meiner Frau gesagt habe, ich liebe dich, ja, das hat gedauert. Das fiel mir nicht leicht, ja. Mir war bewusst, also wenn ich das sage, ja, dann muss ich das wirklich meinen, ja. Da muss ich mir sicher sein. Und da habe ich am Anfang immer gesagt, ja, ich mag dich, ja, und ich finde dich toll, ja. Und irgendwann, ja, dann wusste ich, also das ist sie, ja, das ist sie. Und dann konnte ich das sagen, aus Überzeugung, nicht, also nicht in dem Disco da, ne, das war das zweite Mal.
Er hat mir beim ersten Tanz gesagt, hat mich aufgefordert und hat gesagt, ich liebe sie. Ja? Und dann habe ich, gesagt, auf so einen Blödmann, der mir beim ersten Tanz sagt, dass er mich liebt, habe ich mein Leben lang gewartet. War irgendwie prophetisch, oder?
Okay. Auf der zweiten Stufe gestehe ich mir ein, also ich, wenn ich dann sage, ich brauche dich, ne, dann gestehe ich mir ein, dass ich also den anderen brauche, ja, dass ich etwas brauche, was ich nicht habe, dass die Ergänzung brauche, ja. Und wir werden ja alle so mehr oder weniger zu selber machen, so geklont immer mehr, ne, jeder will alles selber machen können. Und ich finde es sehr entspannend, wenn einer mir etwas abnimmt. Und wenn ich das dann sagen kann, ich brauche dich, in dem Bereich brauche ich dich, ja. Und die dritte Stufe, die geht noch höher, ne? Ich traue auf dich. Ja, ich bin mir ganz gewiss, ja, dass er zu mir steht. Und er lässt mich nicht im Stich. Und ich kann ihm meine Visionen, meine Hoffnungen, meine Ängste anvertrauen und er geht gut damit um. Und ja, und die vierte Stufe ist ja dann, ich baue auf dich, ja, ich baue auf dieses Vertrauen, ne? Und das haben wir erlebt, ja, in meiner Selbstständigkeit, ja. Elke hat an mich geglaubt, wo ich schon gar nicht mehr an mich geglaubt habe. Da hat sie gesagt, ich glaube an dich. Ich glaube, du schaffst das, ja, du machst das, ja, ich stehe hinter dir. Wir packen das zusammen. Und, ja. Und dann kommt diese fünfte Stufe, wollte nicht leben ohne dich. Vor 2 Jahren war mein Bärchen Lungenentzündung, doppelseitige Lungenentzündung und hatte plötzlich Herzvorflimmern und so weiter und lag auf der Intensivstation und es war ganz, ganz kritisch. Wir haben unseren Pastor angerufen, der kam mit seiner Frau mit so einem kleinen Fläschchen Öl und es war nicht sicher, ob sie durchkommt. Ja? Und dann habe ich zum ersten Mal gespürt, ja, was oder mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was ist, wenn sie stirbt? Was ist, wenn sie plötzlich nicht mehr da ist? Ja, und da ist mir das so bewusst geworden, ja, wollte nicht leben ohne sie. Und mir ist bewusst geworden, dass ich die Zeit, die ich habe, dass ich die nutze. Und wir haben gestern Prediger angeführt, Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau oder dem Mann, den du liebst, solange dieses flüchtige Dasein währt, denn das ist der Lohn für die Mühen dieses Lebens. Und deswegen, ja, möchte ich euch auffordern, ja, diese Zeit, die ihr habt, zu genießen, dem anderen wahrzunehmen, ihn zu schätzen, ja, und schöne Dinge miteinander zu unternehmen und nicht also euch irgendwie Nickeligkeit an den Kopf zu werfen. Ja, und darauf folgt dann wieder, ich liebe dich, ja. Ich liebe dich, ich brauche dich, ich traue auf dich, ich baue auf dich, wollte nicht leben ohne dich, ich liebe dich. Ja. Und das wollen wir euch ans Herz legen, ja, dass ihr das dem mal so ein bisschen nachspürt.
Ja, vielleicht noch ein allerletzter Satz. Wir sagen, Veränderung fängt nicht bei dem anderen an, sondern Veränderung fängt immer bei mir an. Wenn ihr denkt, ja, da hakt es in unserer Beziehung etc. pp., dann fang du an. Ja, werde du der Traumpartner und warte nicht darauf, dass dein Mann das wird oder deine Frau das wird. Ja, Veränderung fängt bei dir an. Und wir sind auch Fans von Entscheidungen. Ja, ihr alle habt euch dafür entschieden, Jesus euer Leben zu übergeben. Das war wahrscheinlich die allerbeste Entscheidung eures Lebens. Aber unser Leben, ja, wir müssen immer wieder entscheiden. Ja, jeden Tag. Manchmal sind es nur winzig kleine Dinge. Aber entscheidet euch, ja, das Gute zu tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn ihr gute Entscheidungen heute trefft, ja, dann werdet ihr morgen die Geschichte erzählen, die daraus entstanden ist. Der Herr segne euch alle.
Amen.
Nehmen wir einen Schluck Wasser.